ARD Sounds.
Hi, bevor ihr weiterhört, ein kleiner Hinweis. Ihr hört jetzt eine Hintergrundfolge zum Thema Das Verfassungsgericht unter Druck. Mein Name ist Exona Hüseni. Das Bundesverfassungsgericht genießt seit Jahrzehnten großes Vertrauen in der Bevölkerung. Das ist immer noch so. Und gleichzeitig gerät es seit einigen Jahren zunehmend unter Druck, so wie viele staatliche Institutionen. Aber woher kommt dieser Druck? Wie gefährlich ist er und wie gut ist das Gericht dagegen geschützt? Darüber spreche ich heute wieder mit Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte und Leiter der ARD-Rechtsredaktion. Hallo Frank.
Hallo Exona.
Frank, wir haben heute einiges an Themen vor.
Absolut. Als erstes schauen wir uns die Beschlüsse zur Bundesnotbremse von damals nochmal genauer an und die Kritik, die das Verfassungsgericht dafür bekommen hat. Dann geht es um die aktuelle Umfrage zum Bundesverfassungsgericht, die wir in der Hauptfolge zu Corona auch angesprochen haben. Außerdem sprechen wir über das Thema Resilienz, also darum, wie widerstandsfähig das Bundesverfassungsgericht mit Blick nach vorne gegenüber politischem Druck ist. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Richterwahl, also darüber, wie die Richterinnen und Richter in Karlsruhe eigentlich in ihr Amt kommen und warum darüber im Sommer 2025 so intensiv diskutiert wurde.
Okay, knüpfen wir zum Einstieg an die Beschlüsse zur Bundesnotbremse an. Während der Pandemie hat man ja oft so Sätze gehört wie, die Grundrechte sind abgeschafft oder Grundrechte heißen Grundrechte, weil man sie ja gar nicht einschränken darf.
Ja, und gerade dieser letzte Satz, der stimmt einfach nicht. Das Grundgesetz schützt die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, natürlich. Aber es erlaubt dem Staat unter bestimmten Bedingungen auch, Grundrechte einzuschränken, etwa um das Leben oder die Gesundheit anderer Menschen zu schützen. Das ist im Grundgesetz so vorgesehen. Und das geht auch gar nicht anders, weil oft die Freiheit des einen ein Grundrecht eines anderen einschränkt. Und deswegen muss man immer eine Abwägung treffen. Die Grundrechte wurden also in der Pandemie nicht abgeschafft, sondern sehr stark eingeschränkt. Der Knackpunkt war, wurden die Grundrechte zu stark eingeschränkt bei dieser Abwägung zwischen den Freiheitsrechten der Bürger und dem Schutz der Gesundheit. Darüber kann man streiten und darüber sprechen wir jetzt. Zunächst muss man sagen, zu Beginn der Pandemie, da stand noch nicht so sehr das Bundesverfassungsgericht im Mittelpunkt. Da haben die Verwaltungsgerichte vor Ort in den Ländern immer wieder die staatlichen Corona-Maßnahmen kontrolliert.
Warum eigentlich die Verwaltungsgerichte?
Ja, als es die Bundesnotbremse noch nicht gab, da waren allein die Bundesländer für die Corona-Maßnahmen zuständig. Und der normale Weg ist nun mal, dass man sich gegen Verwaltungsakte der Behörden erstmal vor den Verwaltungsgerichten vor Ort wehren muss.
Und wie haben die Verwaltungsgerichte damals die Fälle entschieden? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Also vor den Verwaltungsgerichten hatten durchaus einige Klagen gegen die Corona-Maßnahmen Erfolg. Zum Beispiel gegen die sogenannten 2G-Regeln damals, also Zugang zum Einzelhandel nur für Geimpfte oder Genesene. Eine empirische Studie hat rund 2300 Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zwischen März 2020 und September 2021 ausgewertet. Und diese Studie hat herausgefunden, dass die Kläger gegen Corona-Maßnahmen vor Verwaltungsgerichten in 18% der Fälle Erfolg hatten. Wenn man berücksichtigt, wie groß die Gefahr durch das Virus war, gerade vor der Impfung, dann ist das nicht wenig. Und die beiden Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, Zitat, während der Pandemie wurde der allgemeine Freiheitsschutzstandard auch bei der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Corona-Maßnahmen gewahrt. Zitat Ende.
Bei der Bundesnotbremse vom Frühjahr 2021 waren die Verwaltungsgerichte aber dann eben nicht mehr zuständig, sondern das Bundesverfassungsgericht.
Ja, genau, denn die Bundesnotbremse ist ein Bundesgesetz, das automatische Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger hatte. Das heißt, ab einer gewissen Inzidenz traten die Maßnahmen automatisch in Kraft. Und deswegen musste man hier direkt vors Bundesverfassungsgericht ziehen.
Jetzt wollen wir mal etwas genauer drauf schauen. Wie prüft das Bundesverfassungsgericht, ob der Staat die Grundrechte der Bürger zu stark einschränkt, also verfassungswidrig handelt? Und das hat uns Henning Radtke, Richter im ersten Senat des Verfassungsgerichts, dazu gesagt.
Und deshalb müssen wir uns daran orientieren, was wir immer tun. Was sind die Maßstäbe der Verfassung, wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten geht? Man darf nicht anfangen, in einer Sondersituation Sonderrecht zu schaffen, sondern man muss sich auf die Grundsätze besinnen, die das Verfassungsgericht immer schon vertreten hat. Und das haben wir getan.
Frank, was meint Radtke mit Grundsätze und Maßstäben?
Also er meint vor allem das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Diesen Begriff, den hat man bestimmt schon mal gehört. Der wird ja auch in der Umgangssprache ab und zu benutzt, wenn man sagen will, Das ist nicht mehr verhältnismäßig, das ist übertrieben. Verhältnismäßigkeit, das ist aber auch ein rechtliches Prinzip schon seit vielen Jahrzehnten, das die Gerichte genau kontrollieren und das die Macht des Staates gegenüber den Bürgern begrenzen soll. Vereinfacht gesagt bedeutet Verhältnismäßigkeit, der Staat darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und um das zu prüfen, gibt es seit Jahrzehnten bestimmte Kriterien, an denen das Gericht staatliche Maßnahmen überprüft. Zum Beispiel, wenn es um Sicherheitsgesetze geht und den Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit, aber eben auch um die Corona-Maßnahmen.
Richter Radke hat also betont, dass das Gericht die Bundesnotbremse nach denselben rechtlichen Kriterien geprüft hat wie immer und eben kein Sonderrecht, kein Notstandsrecht geschaffen hat. Welche Kriterien sind das denn bei der Verhältnismäßigkeit?
Das sind im Kern vier Punkte. Erstens, verfolgt der Gesetzgeber mit der Maßnahme überhaupt einen legitimen Zweck? Zweitens, ist die Maßnahme auch geeignet, diesen Zweck zu erreichen? Drittens, ist sie erforderlich oder hätte es ein gleich geeignetes, aber weniger einschneidendes Mittel gegeben? Und am Ende, ist die Maßnahme angemessen? Das heißt, steht der Nutzen der Maßnahme noch in einem angemessenen Verhältnis zu den Grundrechtseinschränkungen? Wichtig, diese rechtlichen Kriterien sind zwar seit Jahrzehnten anerkannt, trotzdem, das merkt man ja, sind es sehr allgemeine Begriffe. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist also kein Automat, in dem man einen Fall reinwirft und nur ein ganz klares Ergebnis dabei herauskommen kann. Über das Ergebnis kann man am Ende durchaus streiten. Das ist also etwas Normales.
Lass uns mal am Beispiel der nächtlichen Ausgangssperren durchgehen, wie das Gericht anhand dieser Kriterien, die du gerade genannt hast, zum Ergebnis gekommen ist, dass die Ausgangssperren verhältnismäßig waren, also erlaubt waren.
Ja, das Gericht hat zunächst gesagt, die Ausgangssperren haben einen legitimen Zweck verfolgt. Verhindern, dass sich das Virus weiter stark ausbreitet, die Gesundheit der Bevölkerung schützen und sicherstellen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Man kann also bei dem Bild vorhin hier nicht sagen, dass da auf Spatzen geschossen wird. Die Corona-Pandemie, um in diesem Bild zu bleiben, war kein Spatz. Das Gericht hat außerdem gesagt, die Ausgangssperren seien auch geeignet gewesen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Denn wenn die Menschen abends nicht mehr das Haus verlassen durften, konnten sie auch nicht mehr Freunde oder Angehörige zu Hause besuchen und sich oder andere dort womöglich anstecken. Dann hat das Gericht geprüft, waren die Ausgangssperren erforderlich oder hätte es vielleicht ein milderes, gleich gut geeignetes Mittel gegeben? Und die Antwort war, theoretisch hätten natürlich auch nur die abendlichen Treffen in den Innenräumen verboten werden können, aber der Aufwand, das zu kontrollieren, wäre viel höher gewesen, sagt das Gericht. Und das wäre auch mit erheblichen Grundrechtseingriffen verbunden gewesen. Zum Beispiel hätten dann die Behörden zu den Leuten in die Wohnungen gehen und prüfen müssen, wer da mit wem zusammensitzt. Im Gegensatz dazu seien die Ausgangssperren ja ein geringerer Eingriff und auch leichter zu kontrollieren gewesen. Und zum Schluss hat das Gericht noch die Frage beantwortet, waren diese Ausgangssperren auch angemessen? Die Antwort war, ja, der Gesetzgeber habe hier den Ausgleich zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten der Bürger angemessen hinbekommen, auch weil es bei den Ausgangsbeschränkungen eine Reihe von Ausnahmen gegeben habe. Solche umfassenden Ausgangsbeschränkungen kommen aber nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht, sagt das Gericht.
Dieses Argument, ja, die Ausgangssperren sind ja leichter zu kontrollieren und deswegen weniger intensiv, als wenn wir nur die Treffen zu Hause verbieten, das kann man ja auch anders sehen. Ich finde es zum Beispiel krasser, mein Haus überhaupt nicht verlassen zu dürfen, als nicht zu jemandem nach Hause gehen zu dürfen.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist auch genau das, was ich eben meinte, dass es bei den Kriterien der Verhältnismäßigkeit nicht diesen einen Automaten gibt, in dem man den Fall reinwirft, hier die Ausgangssperre, und es kann nur ein einziges richtiges Ergebnis herauskommen. Bei den Ausgangssperren, da hätte man aus meiner Sicht auch gut sagen können, selbst wenn es Ausnahmen gibt, der Staat darf seinen Bürgern nicht verbieten, nachts um den Block zu gehen. Das geht zu weit, das ist nicht mehr verhältnismäßig. So habe ich das damals zum Beispiel auch in einem Kommentar in den Tagesthemen gesagt und vertreten.
Das Gericht hat dem Gesetzgeber hier also einen ziemlich großen Spielraum eingeräumt. Manche Kritiker sagen einen zu großen. Was sagst du denn dazu?
Also ich habe das Bundesverfassungsgericht vor und auch nach der Corona-Zeit bei anderen wichtigen Themen, wie zum Beispiel der Terrorabwehr, immer so wahrgenommen, dass es dem Staat zwar in der Regel einen Spielraum lässt, weil es um große Gefahren für die Allgemeinheit geht, aber dass es dann auch immer zumindest gewisse Grenzen setzt. Also sagt, jetzt geht es zu weit, bis hierhin und nicht weiter, lieber Staat. Und genau das hat es bei der Bundesnotbremse nicht gemacht. Es hat also die Maßnahmen der Bundesnotbremse komplett gebilligt. Bei den Ausgangssperren, da hätte es aus meiner Sicht diese Möglichkeit aber gegeben, ein gewisses Ausrufezeichen zu setzen, der Staat darf nicht alles.
Es gab während der Pandemie ja auch noch die Schulschließungen. Auch die wurden vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen. Was hat das Gericht zu den Schulschließungen gesagt?
Auch die Schulschließungen hat das Gericht als verhältnismäßig angesehen und deshalb im Ergebnis gebilligt. Und auch hier hat das Gericht anerkannt, dass die Schulschließungen zwar tief in das Recht der Kinder und Jugendlichen auf schulische Bildung eingegriffen haben und dass sie gegenüber dem Staat im Prinzip auch ein Recht auf schulische Bildung haben. Aber hier spielte diese große Unsicherheit, was sind die richtigen Maßnahmen in der Pandemie, eine große Rolle. Auch hier überwog der Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Und außerdem, so das Gericht, seien die Schulschließungen zeitlich begrenzt gewesen, galten erst ab bestimmten hohen Inzidenzwerten und wurden durch Maßnahmen wie zum Beispiel dem Distanzunterricht abgemildert. Wir haben ja in der Hauptfolge gehört, wie die beiden Richter, Frau Ott und Herr Radke, betonen, dass sie zum damaligen Zeitpunkt mit Blick auf das Frühjahr 2021 so entschieden haben. Schon im Beschluss klang das zwischen den Zeilen für mich so, als ob das schon ein halbes Jahr später mit der Impfung nicht mehr möglich gewesen wäre, solche Schulschließungen anzuordnen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Politik und das Gericht Stand heute bei einer erneuten Pandemie nochmal Schulschließungen anordnen bzw. billigen würde.
Die Lage damals war ja auch sehr dynamisch. Hat das Verfassungsgericht damals in der Pandemie aus deiner Sicht eigentlich schnell genug über wichtige Gesetze wie die Bundesnotbremse entschieden?
Schwer zu sagen. Was wir an dem Interview mit Frau Ott und Herrn Radke merken, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Wahrnehmung des Gerichts von innen und von außen. Die Richter betonen, dass sie in der Pandemie Tag und Nacht gearbeitet haben. Trotzdem wirkte es von außen für viele Menschen so, dass das Gericht im Pandemiejahr 2021 nach außen nicht so präsent war wie sonst. Das Bürgergericht, das dem Staat auch sonst immer seine Grenzen aufzeigt. Vielleicht lag es auch daran, dass es keine große mündliche Verhandlung zum Thema Corona im Gerichtssaal gab. War auch schwierig unter den Pandemiebedingungen. Und vielleicht hat das Gericht nach außen hin auch zu wenig erklärt, warum es wie agiert.
Es gab damals ja noch einen anderen großen Vorwurf gegen das Gericht, nämlich es sei bei den Entscheidungen zur Bundesnotbremse nicht unabhängig gewesen, sondern befangen. Woher kam dieser Vorwurf?
Ja, Anlass für diesen Vorwurf war ein Treffen der Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts im Kanzleramt. Da hatte die damalige Bundeskanzlerin Merkel mit fast allen Bundesministerinnen und Bundesministern und allen 16 Richterinnen und Richtern zu Abend gegessen. Das sind Treffen unter Verfassungsorganen, die es seit Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen gibt. Per se also erstmal nichts Ungewöhnliches.
Aber warum gab es dann Kritik daran?
Kritik gab es zum einen am Zeitpunkt des Treffens. Die ersten Eilanträge zur Bundesnotbremse hatte das Gericht zwar schon entschieden, die Entscheidung in der Hauptsache stand allerdings noch aus. Das Thema des Abends war außerdem Entscheidung unter Unsicherheit. Das hatte der Präsident des Verfassungsgerichts Stefan Habart mit ausgesucht. Auf dem Programm stand damals ein Vortrag der damaligen Richterin Susanne Bär und eine Rede der damaligen Justizministerin Christine Lambrecht. In ihrer Rede ging es auch um die politischen Entscheidungen zur Corona-Krise. Und das hat bei manchen zumindest den Eindruck erweckt, das Gericht halte zur Politik nicht genügend Abstand. Und weil es zur Bundesnotbremse auch keine mündliche Verhandlung im Gerichtssaal gab, sagten manche Kritiker, wecke dieses Dinner Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richterinnen und Richter.
Diese Kritik an dem Kanzleramtsdinner, die hatte ja dann auch Konsequenzen.
Ja, es gab gegen den Präsidenten des Gerichts, Stefan Habart, und gegen Susanne Bär Befangenheitsanträge. Die Kritiker sagten, die beiden dürften nicht über die Bundesnotbremse mitentscheiden, weil sie aufgrund des Dinners im Kanzleramt voreingenommen seien. Die Befangenheitsanträge hatten am Ende aber keinen Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht lehnte die beiden Anträge ab. Natürlich ohne Beteiligung dieser beiden Personen. Die Begründung der Kritiker, die überzeugte das Gericht nicht. Dass Habart das Thema des Abends ausgewählt habe, erwecke nicht den bösen Schein, dass er voreingenommen sei. Auch sei es in Christine Lambrechts Vortrag nicht um Verfahren gegangen, die am Gericht liegen. Das ergebe sich aus ihrem Redemanuskript. Auch Susanne Bär habe in ihrem Vortrag nur über abstrakte rechtliche Fragen gesprochen, nicht über das Verfahren der Bundesnotbremse. Und am Ende durften also Habart und Bär mitentscheiden über die Bundesnotbremse.
Es gab aber noch weitere Befangenheitsanträge damals, oder?
Ja, es gab gegen den gesamten zweiten Senat Befangenheitsanträge. Diesmal ging es um ein Organstreitverfahren gegen Angela Merkel, die sich damals zur Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen öffentlich geäußert hatte. Auch hier war der Vorwurf, dass das Dinner Zweifel an der Unabhängigkeit der Richter geweckt habe. Zu dieser Entscheidung über den Befangenheitsantrag Richter Henning Radke.
Sie erläutert aus unserer Sicht, und zwar in einer dem Verfahren angemessenen Weise, nämlich in einer Befangenheitsentscheidung, warum das rechtlich völlig unanfechtbar ist, was seit vielen, vielen Jahrzehnten an Austausch zwischen Verfassungsorganen im demokratischen Rechtsstaat passiert.
Auch Susanne Bär hat sich ja in ihrem Buch Rote Linien, wo sie über ihre Zeit am Verfassungsgericht schreibt, zu dem Kanzleramtsdinner geäußert.
Ja, sie schreibt, Zitat: So reist das Gericht etwa alle 2 Jahre zum Abendessen nach Berlin oder die Regierung nach Karlsruhe. Das ändert natürlich nichts an der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Regierung zu kontrollieren. Es hilft eher dabei, genauer zu sein und realistisch. Denn nach den Treffen sollten alle etwas besser verstehen, wie in einer Demokratie mit Gewaltenteilung die je andere Gewalt tickt. Wen also gerade was umtreibt. Zitat Ende.
Auch wenn Susanne Bär sagt, diese Treffen sind hilfreich, um die jeweils andere Seite zu verstehen, und auch wenn das Verfassungsgericht die Anträge am Ende abgelehnt hat, kann man sich ja trotzdem fragen, war dieses Treffen zu diesem Zeitpunkt wirklich so geschickt? Dazu hat uns der frühere Präsident des Gerichts, Andreas Voskuhle, gesagt:
Man könnte sich noch günstigere Zeitpunkte für ein Treffen vorstellen, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen.
Frank, wie siehst du das im Rückblick?
Also mich lässt dieses Treffen samt Vor- und Nachspiel irgendwie mit Stirnrunzeln zurück. Und dabei will ich aber genau auseinanderhalten, was mich stört und was nicht. Mich stört nicht per se, dass sich Verfassungsorgane in regelmäßigen Abständen zum Austausch treffen. Das hat eine lange Tradition. Man kann miteinander reden. Andere Dinge stören mich aber hier. Zum Beispiel die Auswahl der Gesprächsthemen für dieses turnusgemäße Treffen und wie es damals dazu kam. Ich glaube jetzt überhaupt nicht, dass an diesem Abend im Kanzleramt Corona-Beschlüsse ausgekungelt wurden. Aber dieser Termin hat dazu geführt, dass sich die Beschwerdeführer der Corona-Verfahren und Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen und ins Grübeln kommen. Was machen die da genau? Worüber reden die eigentlich? Das kann ich niemandem verdenken. Und schon ein gewisser Anschein, der kann durchaus Schaden anrichten. Dafür fehlte mir am Ende das richtige Gespür, wie sensibel das alles war in dieser Situation damals.
Die Corona-Pandemie, die war natürlich eine sehr besondere Drucksituation, auch für das Verfassungsgericht. Wir wollen hier den Blick jetzt aber etwas weiten und allgemein über den Druck sprechen, unter dem das Bundesverfassungsgericht steht. Und dazu gehört auch das Thema Vertrauenswerte. Da haben wir in der Folge zu den Corona-Beschlüssen ja auch schon kurz drüber gesprochen.
Ja, 2025, da wurde eine Umfrage vom Institut für Demoskopie Allensbach veröffentlicht. Und die zeigt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in das Bundesverfassungsgericht seit 2021 zurückgegangen ist. Damals sagten 81% der Befragten, sie hätten sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen ins Gericht. 2025 waren es noch 63%. Das ist also ein Rückgang von fast 20 Prozentpunkten.
Das klingt nach ziemlich viel.
Ja, man muss es allerdings erstmal in ein Gesamtbild einfügen. Wenn man sich die Umfragen über viele Jahre hinweg anschaut, dann liegt das Verfassungsgericht da immer ganz weit vorne beim Vertrauen. Und auch die gesunkenen Werte sind weiterhin hoch, auch im Vergleich zu anderen staatlichen Institutionen. Mal zum Vergleich: In die Bundesregierung haben nur noch 28% der Bevölkerung Vertrauen, in den Bundestag 36%. Und es ist in der Geschichte des Verfassungsgerichts auch nicht das erste Mal, dass die Vertrauenswerte sinken. In den 90er Jahren gab es zum Beispiel mal so eine Phase nach den umstrittenen Entscheidungen zu Soldaten sind Mörder und dem Kruzifix im Klassenzimmer. Da gab es sehr viel Kritik und auch sinkende Vertrauenswerte. Soweit also der etwas größere Horizont. Aber klar, dieser aktuelle Wert, der ist da und darüber macht man sich auch im Gericht Gedanken. Das haben wir ja am Ende der Hauptfolge auch gehört.
Aus der Umfrage ergibt sich aber nicht, woran genau die gesunkenen Werte liegen. Könnte das vielleicht etwas mit Corona zu tun haben? Der frühere Präsident des Gerichts Andreas Voskuhle hält das zumindest für möglich.
Die damalige Debatte war sehr vergiftet. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Staatsrechtswissenschaft haben sich da also heftig geprügelt und rhetorisch sehr aufgerüstet. Das hat, glaube ich, auch so dazu geführt, dass normale Bürgerinnen und Bürger ein bisschen das Vertrauen verloren haben, weil sie dachten, was passiert denn hier? Und wenn da ein Staatsrechtsprofessor so entäußert ist, dann muss das doch irgendeinen Grund haben. Also auch das könnte dazu beigetragen haben. Insofern ist auch der Umgang mit dem Gericht ist auch Teil der Vertrauenskultur. Wenn das Gericht sehr massiv kritisiert wird, vielleicht auch manchmal zu Unrecht, dann hat das Auswirkungen auf das Gericht. Das ist so.
Frank, was kam denn in der Umfrage zu den Vertrauenswerten noch raus?
Ja, interessante Dinge auch für das Gesamtbild. Zum Beispiel, dass die Bevölkerung nicht in Frage stellt, dass das Gericht ein Korrektiv zur Regierung ist. In der aktuellen Umfrage, da wurden zwei Meinungen gegenübergestellt. Die erste war: Ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen der Bundesregierung und des Bundestages ablehnen kann, wenn sie nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Diese Kontrolle ist in einem Rechtsstaat unerlässlich. Die zweite Meinung dazu lautete: Ich finde es nicht gut, dass das Bundesverfassungsgericht die Macht hat, Gesetzesentscheidungen der Regierung und des Bundestages umzustoßen. Das sind politische Entscheidungen, die man nicht einem Gericht überlassen sollte. Fast 3/4 der Befragten, 74%, stimmten der ersten Position zu, nur 12% der zweiten.
Dass ein deutlicher Großteil der Bevölkerung dem Bundesverfassungsgericht eine große Bedeutung beimisst, heißt aber nicht, dass sie aktiv das Gericht oder seine Entscheidungen mitverfolgt.
Ja, das stimmt. Auf die Frage, wie sehr interessieren Sie sich für das Bundesverfassungsgericht und die Entscheidungen, die es trifft, antworteten nur 23% der Bürger, sie interessierten sich sehr stark oder stark dafür. Interessante Zahlen auch für uns als Journalistinnen und Journalisten.
Das stimmt. Wollen wir mal in die Zukunft schauen. Was könnte das Gericht machen, um das Vertrauen in der Bevölkerung wieder zu stärken? Auch das haben wir Andreas Voskuhle gefragt.
Ich glaube, dass es jedenfalls hilfreich wäre, noch mehr mündlich zu verhandeln. Die Menschen erleben dann das Gericht, wie es arbeitet. Es bleibt weiter wichtig und wird vielleicht sogar noch wichtiger, immer wieder zu erklären, wie das Gericht arbeitet und was seine Bedeutung ist. Und auch zu zeigen, was die Konsequenz ist, wenn es solche Verfassungsgerichte nicht gibt. Durch einen allgemeinen Namensartikel in einer Tageszeitung oder durch eine normale Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern, wo man hingeht und sagt, ich erkläre Ihnen mal, wie das ist mit dem Verfassungsgericht.
Ja, Stichwort, ich erkläre Ihnen mal, wie das ist mit dem Verfassungsgericht. Zum 75-jährigen Geburtstag des Gerichts hat jeder der 16 Richter eine Schule in einem Bundesland besucht, um mit den Schülerinnen und Schülern dort unter anderem darüber zu sprechen, wie das Gericht arbeitet. Und es gab und gibt viele weitere öffentliche Veranstaltungen zum Jubiläum. Jetzt aber wieder zurück zur Allensbach-Umfrage. Auch wenn laut dieser Umfrage nur 23% der Bevölkerung sagen, sie beschäftigen sich mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichts, sagen 62%, sie hätten mitbekommen, dass im Sommer 2025 die geplante Wahl einer Richterin für das Verfassungsgericht gescheitert ist. In unserer Folge My Body, My Choice ging es ja um diese gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf. Die Wahl selbst hat zwar in Berlin stattgefunden, aber plötzlich haben auch alle nach Karlsruhe geschaut, aufs Bundesverfassungsgericht.
Ja, nach meinem Eindruck wurde noch nie so intensiv über eine Richterwahl diskutiert wie dieses Mal. Und noch nie war eine Richterwahl dermaßen politisch aufgeladen.
Und bevor wir auf das Thema Richterwahl eingehen, möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Nämlich meinen Kollegen Kolja Schwarz aus unserer ARD-Rechtsredaktion. Kolja hat eine Fernsehdoku gemacht zum 75. Geburtstag des Verfassungsgerichts. Hallo Kolja.
Hi Exona, hallo Frank.
Ja, Kolja, so viel Zeit muss sein. Wie heißt die Doku und wo kann man sie sehen?
Ja, unser Film heißt Schicksalsmomente der Republik, wie ein Gericht das Land veränderte. Und sehen kann man die Doku am 14. September im Ersten und natürlich rundherum dann auch in der ARD-Mediathek.
Ja, Kolja, du hast dich ja auch intensiv mit der gescheiterten Wahl um Frauke Brosius-Gersdorf beschäftigt. Erstmal würde ich aber gern die Basics der Richterwahl mit euch beiden klären. Das Bundesverfassungsgericht wacht ja darüber, ob die Politik die Regeln des Grundgesetzes einhält. Aber warum wählt die Politik eigentlich die Richter, wenn das Gericht anschließend die Politik unabhängig kontrollieren soll? Das ist doch irgendwie komisch.
Ja, das denkt man zunächst, aber der Hintergrund ist, das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz viel Macht und nach den Regeln des Grundgesetzes soll alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen, also von den Wählerinnen und Wählern. Dass der Bundestag und der Bundesrat jeweils zur Hälfte die Richterinnen und Richter bestimmt, sorgt also für die gewisse oder für die erforderliche Rückkopplung an den Wähler, also für die demokratische Legitimation des Gerichts.
Wer kann denn überhaupt Richterin oder Richter des Bundesverfassungsgerichts werden?
Um Bundesverfassungsrichter zu werden, muss man erstmal mindestens 40 Jahre alt sein. Außerdem muss man beide juristische Staatsexamen haben. Das ist sozusagen die Eintrittskarte, um überhaupt in Deutschland Richter zu werden. Und das gilt eben auch hier am Bundesverfassungsgericht. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass man vorher auch Richter war, also an einem anderen Gericht war. Viele Bundesverfassungsrichter waren zum Beispiel vorher Professoren für Verfassungsrecht an Jurafakultäten. Andere waren vorher in der Politik, wie zum Beispiel auch der aktuelle Präsident des Gerichts, Stefan Habert. Der war vorher für die CDU im Bundestag und dort auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Auch Anwälte können theoretisch gewählt werden. Ziel ist es, Personen mit unterschiedlicher Erfahrung und Expertise ans Gericht zu schicken. Es gibt nur eine Ausnahme oder eine Regel. In jedem Senat, also in beiden Senaten, müssen mindestens 3 Richterinnen oder Richter sitzen, die vorher Richter an einem der 5 obersten Bundesgerichte waren. Also die müssen dann doch Richter gewesen sein.
Die Unabhängigkeit des Gerichts, die ist ja sein wichtigstes Pfund und auch ein sehr sensibles Thema. Frank, wie siehst du das mit den ehemaligen Politikern am Gericht?
Also ich sehe auf der einen Seite die Punkte, die häufig genannt werden, dass das kein Problem sei, dass es schon immer ehemalige Politiker am Gericht gab. Zum Beispiel Ernst Bender, Roman Herzog, Jutta Limbach, zuletzt Peter Müller. Und dass es für einen Senat wichtig ist, die richtige Mischung zu haben aus unterschiedlichen Perspektiven, auch der politischen. Viele, auch ehemalige Richterinnen und Richter, haben mir auch erzählt, wer im Beratungszimmer rein parteipolitisch argumentiert, der werde im Gericht nicht ernst genommen. Und ohnehin hat jeder Richter und jede Richterin auch nur eine Stimme im 8-köpfigen Senat. So, das waren jetzt viele Punkte, warum das kein Problem sei. Ich persönlich sehe ehemalige Politiker am Gericht trotzdem eher kritisch, weil es bei Bürgerinnen und Bürgern einfach Fragen aufwerfen kann. Moment mal, eben war er oder sie doch noch im Bundestag und jetzt soll er den Bundestag oder die Regierung kontrollieren? Wird das funktionieren? Solche Fragen, die kann ich niemandem verdenken.
Wie läuft denn die Richterwahl eigentlich ab?
Also die Richterinnen und Richter werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Das Wahlverfahren im Bundestag beschreibe ich jetzt mal etwas genauer. Das besteht aus 2 Schritten. Im ersten Schritt befasst sich der Richterwahlausschuss des Bundestages, der aus 12 Abgeordneten besteht, mit den Kandidaten. Der Ausschuss schlägt dann dem Bundestag Kandidaten zur Wahl vor. Und die Wahl erfolgt dann im Plenum des Bundestags. Wichtig, sowohl für den Vorschlag des Ausschusses als auch für die Wahl im Plenum muss eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen.
Warum eine Zweidrittelmehrheit und keine einfache Mehrheit?
Naja, bei der Richterwahl muss ein großer Konsens gesucht werden, und zwar über die Grenzen von Regierungsfraktionen und Opposition hinweg. Kandidaten mit extremen Positionen, die sollen auf der einen Seite keine Chance haben, ans Gericht zu kommen, und auf der anderen Seite ist Pluralismus wichtig, und so muss man sich eben auf geeignete Kandidaten einigen. Und bei der einen Wahl vielleicht einen mitwählen, der nicht zu 100% seinen eigenen Vorstellungen entspricht. Und bei der nächsten Wahl machen das dann eben die anderen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. 2/3, da muss man sich einigen. Die erforderliche 2/3-Mehrheit sorgt also so ein bisschen dafür, dass das Gericht ausgeglichener besetzt ist, es also mehr Perspektiven gibt am Gericht, über die wir gerade schon gesprochen haben, und es nicht zu einer einseitigen politischen Besetzung kommt. Das unterscheidet das deutsche System zum Beispiel von den Vereinigten Staaten, wo mit einfacher Mehrheit gewählt wird und quasi der jeweilige Präsident allein seine Kandidaten ans Gericht schicken kann. Und da kommt dann erschwerend hinzu in den USA, dass die Richter auch noch auf Lebenszeit gewählt werden.
Wie kommen die Kandidaten eigentlich ins Spiel? Also wer entscheidet, wer als Kandidat in Frage kommt?
Die Kandidatinnen oder Kandidaten werden von einzelnen Fraktionen zur Wahl vorgeschlagen, sind aber selten Mitglied einer Partei. Die Personen gehen auch nicht mit einer Art Wahlprogramm ins Rennen, so wie man das von Kandidaten für politische Ämter kennt. Aber die Personen sind natürlich irgendwie bekannt. Zum Beispiel als Hochschullehrer haben sie sich schon zu bestimmten Themen geäußert, Stellung genommen und da was veröffentlicht. Andere sind sehr gute Richterinnen und Richter, sind da aufgefallen an den obersten Gerichten und bieten sich eben deshalb als Kandidaten an.
In den letzten Jahrzehnten hat es sich so eingebürgert, dass sich die Fraktionen abwechseln mit dem Vorschlagen von Kandidatinnen und Kandidaten. Lange waren das nur Union und SPD, dann irgendwann auch die Grünen und die FDP, die Kandidaten vorgeschlagen haben. Natürlich seltener dann. Entscheidend ist am Ende, dass man Kandidaten findet, die die Zweidrittelmehrheit auch wirklich bekommen. Die Linke und die AfD blieben bisher außen vor. Ob sich das perspektivisch mal ändert, das ist Stand jetzt eine offene Frage.
Jetzt ist es ja so, seit der Bundestagswahl 2025 haben Union, SPD und Grüne im Parlament keine Zweidrittelmehrheit mehr. Was heißt das jetzt für die Richterwahl?
Ja, Stand jetzt haben Linke und AfD zusammen eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, gemeinsam können sie die Wahl einer Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht blockieren. Das heißt, wenn eine neue Verfassungsrichterin, ein neuer Verfassungsrichter gewählt werden soll, dann muss zumindest eine dieser beiden Fraktionen auch für die Person stimmen.
Wenn die Richterin oder der Richter dann ans Verfassungsgericht gewählt worden ist, wie lange ist er oder sie dann im Amt?
Die Amtszeit eines Richters oder einer Richterin am Bundesverfassungsgericht dauert 12 Jahre. Sie endet aber schon früher, wenn er oder sie 68 Jahre alt wird. Das ist also die Altersgrenze. Und auch wichtig, es gibt nur eine Amtszeit, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen.
In der Folge zu § 218 Strafgesetzbuch sind wir ja schon auf die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf eingegangen. Kolja, fass doch noch mal kurz zusammen, was damals genau passiert ist.
Ja, ich versuch's in der Kurzform. Frauke Brosius-Gersdorf, eine Rechtsprofessorin aus Potsdam, wurde von der SPD als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Man hatte sich auch mit der Spitze der Unionsfraktion geeinigt und auch der Richterwahlausschuss, Frank hat's gerade geschildert, wie es abläuft, hatte sie dann gewählt mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, also dem Plenum vorgeschlagen. Dann gab es vor der Wahl im Bundestag eine Kampagne aus rechten und rechtsextremen Kreisen von Lebensschützern, also Abtreibungsgegnern gegen Frauke Brosius-Gersdorf, weil die sich in früheren Veröffentlichungen auch in einer Kommission für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft ausgesprochen hatte. Da gab es dann viele Falschbehauptungen über sie, aber letztlich führte die Diskussion dazu, dass einige Abgeordnete der Union sie nicht mehr wählen wollten. Die Wahl wurde dann zunächst verschoben und weil sich das Ganze nicht beruhigt hat, über Wochen ging die Diskussion, hat Frauke Brosius-Gersdorf dann irgendwann ihre Kandidatur zurückgezogen.
Frank, nach allem, was passiert ist, Frauke Brosius-Gersdorf hat ja sogar Morddrohungen erhalten, da stellt sich ja schon die Frage, welche hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen sich unter solchen Vorzeichen überhaupt noch zur Wahl stellen?
Ja, das ist ein Problem, denn Professorinnen und Professoren äußern sich nun mal zu verfassungsrechtlichen Themen. Das ist ja ihre Aufgabe. Und wenn sie dann später einmal fürs Verfassungsgericht vorgeschlagen werden, sind ihre wissenschaftlichen Positionen ja nicht ihr Wahlprogramm, das sie dort 1:1 verwirklichen wollen und können am Gericht. Damit das Gericht ausgewogene Urteile spricht, braucht es einfach unterschiedliche Perspektiven in seinen Reihen.
Susanne Beer, ehemalige Richterin im ersten Senat und selbst Juraprofessorin in Berlin, sieht schon erste abschreckende Effekte bei jüngeren Kolleginnen, hat sie uns erzählt.
Eine der beunruhigenden Effekte dieser gescheiterten Richterwahl und der Geschehnisse rundherum ist, dass junge Frauen mich fragen, soll ich noch einen mutigen Aufsatz veröffentlichen? Sonst werde ich doch die Chancen verderben, jemals für überhaupt so ein hohes Amt in Betracht gezogen zu werden, wenn das mittlerweile zu so einem Spießrutenlaufen führt. Sind es Ämter, die man persönlich überhaupt noch aushält? Oder muss man jetzt immer damit rechnen, in solchen Kontroversen dann auch so persönlich angegangen zu werden? Das beunruhigt gerade Frauen, weil gerade Frauen auch in der digitalen Sphäre heute mit massiven sexistischen Angriffen zu rechnen haben. Das sehen wir in der Politik. Deswegen hat auch die Kommunalpolitik durchaus Nachwuchsprobleme, auch die sonstigen politischen Ämter. Aber dass das mittlerweile auch Richterinnen erfasst, ist ein sehr schlechtes Zeichen.
Diese politisch extrem aufgeladene Richterwahl, die beim ersten Anlauf ja dann auch noch gescheitert ist, hat das Verfassungsgericht dadurch einen Schaden genommen? Das haben wir Andreas Voskuhle im Interview gefragt.
Ja, ich glaube, das Verfahren wirkt noch so ein bisschen nach. Von einem echten Schaden zu sprechen, finde ich etwas zu stark. Aber es wirkt nach, es hat die Welt etwas verändert. Und es wird jetzt entscheidend sein, ob es in den nächsten Verfahren gelingt, anders vorzugehen. Wenn das gelingt, dann war das so ein schmerzhaftes Lernen. Wenn das nicht gelingt, dann ja, wird sich das weiter in eine falsche Richtung entwickeln. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie werden die nächsten Wahlen stattfinden.
Wie seht ihr das, Frank und Kolja?
Also ich würde sagen, eine zu starke Politisierung der Richterwahl hat durchaus das Potenzial, dem Gericht zu schaden. Denn es lebt ja gerade vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in seine unabhängige Arbeit. Und wir haben an den Umfragen ja auch gesehen, dass dieses Vertrauen zumindest nicht unerschütterlich ist.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich meine, dieser komplette Vorgang um die Wahl oder beziehungsweise die Nichtwahl von Frauke Brosius-Gersdorf war aus meiner Sicht schon ein Tiefpunkt. Jetzt ist erstmal Ruhe eingekehrt, das hat Andreas Voskuhle gesagt. Der Schaden ist vielleicht nicht so groß, aber das Problem aus meiner Sicht ist, dass dieses Verhindern einer Kandidatin durch eine Kampagne ja funktioniert hat. Und deshalb halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass das wieder passieren wird und es am Ende immer weniger Menschen gibt, die sich eben überhaupt noch bereit erklären, hier ans Gericht zu kommen.
Ja, Druck aufs Gericht, das ist das eine. Was ist aber, wenn das Gericht zum Ziel populistischer Angriffe wird, wenn seine Unabhängigkeit gefährdet würde? Wie kann man das Gericht vor solchen Angriffen schützen? Denn wenn man sich in der Welt so umsieht, dann kann man beobachten, autoritäre Populisten gehen auf ihrem Weg zur Macht strategisch oft sehr ähnlich vor. Als erstes wird häufig die unabhängige Justiz angegriffen. Das konnte man in Ungarn beobachten, in Polen, in den USA und auch in vielen anderen Ländern. Um genau diesen Gefahren für das Bundesverfassungsgericht zu begegnen, gab es Ende 2024 Gesetzesänderungen unter dem Stichwort Mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht. Kolja, was war denn der Anlass für diese Diskussion?
Also Anlass Nummer eins waren sicher die Beobachtungen, die man in Polen und Ungarn machen konnte. Du hast es gesagt, da sah man eben ganz konkret, wie schnell das gehen konnte, dass der Rechtsstaat da untergraben wurde. Und da fingen die ersten Menschen an, sich zu fragen, ob so etwas auch in Deutschland möglich wäre. 2019 hat dann ein geschätzter Kollege von uns, Maximilian Steinbeiß, einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, der hieß Der Volkskanzler. Und das war gewissermaßen ein Gedankenexperiment, das Schritt für Schritt aufzeigte, wie eine autoritäre Regierung in Deutschland versuchen könnte, das Bundesverfassungsgericht zu kapern. Zum Beispiel, indem diese neue Regierung einen zusätzlichen, also einen dritten Senat schafft und die neuen Richterstellen dann mit regierungstreuen Richterinnen und Richtern besetzt und viele andere Punkte mehr. Und das war vielleicht so ein erster Wachrüttler und dann haben sich sehr viele kluge Menschen mit diesem Thema befasst und sich gefragt, ob das Bundesverfassungsgericht eigentlich ausreichend geschützt ist.
Ja, wer den Volkskanzler mal nachlesen möchte, wir haben ihn euch in den Shownotes verlinkt. Kolja, du hast ja gerade schon angesprochen, kluge Menschen haben sich damit befasst, ob das Gericht ausreichend geschützt ist. Und es gibt im Gesetz ja schon bestimmte Sicherungsmechanismen. Welche denn?
Ja, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz stehen quasi die Regeln für das Gericht. Es gibt zwei Senate und pro Senat je 8 Richterinnen und Richter. Die sind für 12 Jahre im Amt, es sei denn, sie erreichen eben vorher die Altersgrenze. Außerdem ist eine Wiederwahl der Richterinnen und Richter ausgeschlossen.
Warum sichert denn eine Amtszeit ohne Wiederwahl die Unabhängigkeit des Gerichts?
Ja, wenn man nicht wiedergewählt werden kann, dann muss man sich auch bei niemandem mit genehmen Urteilen um eine weitere Amtszeit bewerben. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Also die Richterinnen und Richter müssen nicht einer bestimmten politischen Partei gefallen oder der Mehrheit im Bundestag, um wiedergewählt zu werden. Und das ist eben ganz wichtig, weil das Gericht ja, wir haben es vorhin gehört, die Politik kontrolliert, Macht begrenzt. Und so können sie das eben komplett frei machen mit der Einstellung, mir kann niemand was. Ich bin nur dem Grundgesetz gegenüber verpflichtet.
Nach der Debatte über die Resilienz hat sich dann aber noch etwas getan. Es gab Gesetzesänderungen zum Schutz des Verfassungsgerichts. Was waren denn das für Änderungen?
Ja, man hat gemerkt, dass diese ganzen Regeln zum Bundesverfassungsgericht, die ich gerade aufgezählt habe, nur in einem einfachen Gesetz stehen, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das heißt, wenn sie einer Regierung nicht gefallen, dann kann diese Regierung eben mit einfacher Mehrheit das auch schnell ändern und damit dann die Unabhängigkeit des Gerichts untergraben. Deshalb hat sich die Ampelregierung kurz vorm Ende mit der Union darauf verständigt, das Grundgesetz zu ändern und diese wichtigen Sicherungsmechanismen oder zumindest viele von ihnen in das Grundgesetz zu schreiben. Denn das Grundgesetz, das kann man eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Da ist die Hürde also wesentlich höher oder anders ausgedrückt, die Gefahr ist wesentlich kleiner, dass das Bundesverfassungsgericht lahmgelegt wird.
Und welche dieser Regeln wurden denn ins Grundgesetz geschrieben? Nenn uns da doch nochmal ein, zwei Beispiele.
Zum Beispiel die angesprochene Amtszeit von 12 Jahren, damit eine Regierung dann nicht mit einfacher Mehrheit zum Beispiel die Amtszeit plötzlich auf 8 Jahre runtersetzen kann oder ähnlich. Dann würden nämlich auf einen Schlag viele, vielleicht unliebsame Richterinnen und Richter ausscheiden und eine Regierung könnte, wenn sie dann auch noch das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit abschafft, neue regierungstreue Richter nachbesetzen. Und schon wäre die Kontrolle der Politik, die in einem Rechtsstaat nun mal ganz wichtig ist, geschwächt oder gar abgeschafft. Aber auch die Anzahl der Senate, also dass es 2 Senate mit jeweils 8 Richterinnen und Richtern gibt, auch das hat man im Grundgesetz festgeschrieben.
Aber könnte man nicht eigentlich sagen, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es noch schneller gehen würde mit einem dritten Senat und damit auch mehr Richtern am Gericht?
Ja, das könnte man erstmal denken, aber auch hier könnte eine Regierung bzw. die Mehrheit im Bundestag dann diesen Senat mit linientreuen Richtern besetzen. und vielleicht noch die Aufgaben am Gericht so verteilen, dass alle politisch wichtigen Verfahren nur dieser dritte Senat macht. Und dem wollte man dadurch entgegenwirken. Und noch ein Punkt, den man ins Grundgesetz geschrieben hat, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bindungswirkung haben. Also etwas, wo man denkt, ja klar, was sonst? Sonst funktioniert ja das ganze System nicht, wenn sich Regierungen oder der Gesetzgeber nicht daran halten müssen, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Stand aber bisher nicht im Grundgesetz. Also auch das hat man da jetzt reingeschrieben.
Es gibt aber einen Sicherungsmechanismus, eine wichtige Regelung, die nicht ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Welche war das?
Dass die Kandidaten mit einer Zweidrittelmehrheit zum Richter oder zur Richterin am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass das jetzt schon so ist und auch warum das so wichtig ist. Das steht aber nach wie vor nur im einfachen Gesetz. Das heißt auch, diese Regel könnte mit einer einfachen Mehrheit wieder abgeschafft werden. Also wenn eine Partei die einfache Mehrheit im Bundestag hat, könnte sie zum Beispiel beschließen, dass eine einfache Mehrheit für die Wahl der Richterinnen und Richter reicht. Und dann könnte diese Partei eigene Richter leichter durchsetzen, bräuchte eben keinen Konsens mehr mit der Opposition.
Das klingt jetzt für mich erstmal eher beunruhigend. Warum hat man sich denn entschieden, diese Zweidrittelmehrheit nicht auch noch ins Grundgesetz zu schreiben?
Naja, dazu muss man wissen, diese Gefahren für das Bundesverfassungsgericht, die bestehen ja, Gott sei Dank kann man sagen, noch nicht heute. Also es gibt jetzt ja keine Regierung, die eine Mehrheit hat und das Bestreben hat, den Rechtsstaat zu untergraben. Das heißt, man denkt hier in Szenarien in der Zukunft. Was könnte irgendwann passieren? Und hier haben einige wohl gedacht, bis eine extreme Partei die absolute Mehrheit hat, das dauert noch oder passiert vielleicht hoffentlich nie. Aber dass eine einzelne extreme undemokratische Partei mal ein Drittel der Stimmen bekommt und dann die Richterwahl mit Zweidrittelmehrheit blockieren kann, das ist schon wesentlich realistischer. Und für diesen Fall wollte man dann wohl sich die Option offen halten, das ändern zu können, damit es dann eben doch noch zu einer Wahl kommt. Aber dieser Punkt wurde durchaus sehr kritisch gesehen, weil viele gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass es bei dieser Zweidrittelmehrheit bleibt und auch die hätte man ins Grundgesetz schreiben müssen.
Es gibt ja jetzt auch eine Regelung für eine Blockade bei der Wahl, also den Fall, dass die jeweilige Kandidatin, der jeweilige Kandidat keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bekommt.
Ja, genau. Die Richterinnen und Richter werden ja zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt, Frank hat es vorhin gesagt. Und jetzt hat man Ende 2024 einen sogenannten Ersatzwahlmechanismus eingeführt. Konkret heißt das, wenn es zum Beispiel im Bundestag keine Einigung gibt, weil eine oder zwei Parteien mehr als ein Drittel der Stimmen haben und blockieren, dann kann das andere Wahlorgan, in dem Fall dann also der Bundesrat, die Wahl übernehmen. Und umgekehrt gilt das genauso, also wenn es im Bundesrat keine Mehrheit gibt. Weil man diese Regelung gefunden hat, sagen viele auch, ja, dann hätte man doch auch das Zweidrittelerfordernis ins Grundgesetz aufnehmen können. Das sagen auf jeden Fall die Kritiker und ich finde, da ist auch was dran, weil es ja eben diesen Ersatzwahlmechanismus gibt und es deswegen zu dieser Blockade nicht kommen kann. Aber es war trotzdem schon mal, finde ich, ein Riesenwurf, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt hier besser geschützt wurde und dass man sich da auf Regelungen geeinigt hat und die ins Grundgesetz geschrieben hat.
Übrigens betrifft die Debatte um die sogenannte Resilienz, also den Schutz der Gerichte, nicht nur das Bundesverfassungsgericht. Auch in den Bundesländern, da gibt es Vorhaben, die jeweiligen Landesverfassungsgerichte besser zu schützen. Teilweise wurde das auch schon umgesetzt. Der Gedanke dahinter ist der gleiche wie beim Schutz des Bundesverfassungsgerichts.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es um das Vertrauen ins Gericht steht, über die Richterwahl und auch darüber, wie das Gericht besser geschützt werden soll. Die Frage, die mich als Bürgerin interessiert, wie groß und wie real ist die Gefahr für das Bundesverfassungsgericht? Müssen wir uns da Sorgen machen? Das haben wir auch Andreas Voskuhle gefragt. Er sagt, das Gericht ist zwar nicht gerade stark gefährdet, aber...
Und dass das Bundesverfassungsgericht von all diesen Entwicklungen völlig verschont bleiben wird, also ein kleines gallisches Dorf bleibt, das ist unwahrscheinlich. Deshalb muss man aufpassen und natürlich besteht eine Gefahr darin, dass eine rechtsextreme Partei das Gericht in irgendeiner Weise beschädigen möchte.
Ja, dass sich die Lage schnell ändern kann, das zeigen die Erfahrungen aus Polen und Ungarn. Unabhängige Gerichte sind etwas ganz Zentrales in einem Rechtsstaat, damit sie unbequem sein können und die staatliche Macht kontrollieren können. Und deshalb sind diese Sicherungen für die Unabhängigkeit der Gerichte ein ganz zentraler Punkt.
Ja, auf jeden Fall, wobei man leider auch sagen muss, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass es in Deutschland wieder eine Regierung gibt, die den Rechtsstaat abschaffen will, dann wird all das auch nur bedingt helfen. Denn wenn man sich an Urteile dann einfach nicht hält zum Beispiel, dann hat das Gericht nun mal auch keinen Gerichtsvollzieher, keine Möglichkeit, die Entscheidungen durchzusetzen. Und dennoch ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, das Gericht so gut es geht bis dahin zu schützen und die anderen Gerichte natürlich auch. Und deshalb war es aus meiner Sicht auch der richtige Weg, diese Sicherungsmechanismen ins Grundgesetz zu schreiben.
Das war unsere Hintergrundfolge, das Verfassungsgericht unter Druck. Danke an Frank und an Kolja. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hier noch ein Podcast-Tipp von mir. Im Podcast Das wahre Leben nimmt Michael Steinbrecher uns mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Dabei geht es oft um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette, vom Gefühl der Einsamkeit als alleinerziehender Mensch, der Liebesbeziehung zu dritt oder dem assistierten Suizid. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen von Das wahre Leben findet ihr zuerst in ARD Sounds. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge. Hört mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes.